Dieses Wochenende habe ich mal wieder vermutet, dass Gott doch Humor hat. Am Freitag hat mir der Timo eine Nachricht geschrieben, ob ich nicht am Taufsonntag im Oktober predigen würde. Und ich habe Timo natürlich selbstbewusst zurückgeschrieben und gesagt, Timo, aufgrund meiner familiären Situation, meine Kinder, meine Frau kommen ja nicht mit in die Gemeinde, haben auch keine eigenen Gemeinden, fühle ich mich nicht berufen zu predigen. Ich denke, ich darf das nicht mehr. Ich bin mir meiner selbst hier einfach nicht sicher genug, euch was mitzugeben, wenn es doch scheinbar neben meinem Leben, in meinem Leben so hakt. Dann habe ich gestern alles für den Gottesdienst vorbereitet, nochmal angeschrieben, passt das alles so? Jonathan schrieb zurück, ja, du und Dirk, alles gut, Predigt steht, sag bitte bei der Einladung nicht so viel zum Thema, sonst nimmst du mir meinen Spannungsbogen weg. Dann habe ich mich nachmittags aufs Rad gesetzt, bin über den Fahrrad gefahren und so nach 30 Kilometern irgendwo, macht das Handy kurz Bing und ich gucke so und denke, E-Mail an den Gemeindeverteiler. Ah, will doch jemand nochmal was zum Gottesdienst? Und dann war es so, wir hatten Jonathan, der schrieb, heute früh ging es ihm noch gut, mittlerweile war er beim Arzt, Antibiotika, und jetzt geht es ihm aber so schlecht, morgen predigen ist nicht. Es tut ihm tausendmal leid, er lässt ihn grüßen, und Jonathan, falls du das jetzt hier siehst, wir wünschen dir natürlich alle gute Besserung. Falls du das nachschaust, hoffe ich, du siehst das gesund, und dann hat das ja schon funktioniert. Und das mit dem Spannungsbogen kriege ich jetzt nicht hin. Ja, und dann stand ich da und dachte, okay, wer predigt? Samstagnachmittag, 16 Uhr, wen rufst du an? Keine Chance. Und dann dachte ich, okay Gott, du hast Humor. Dann mache ich das eben. Dann nehme ich das als klares Signal dafür, dass ich das vielleicht sogar soll. Und deswegen mute ich euch das jetzt hier zu. Ja? Also wahrscheinlich wird das keine klassische Predigt in dem Sinne, wie ihr es jetzt erwartet. Und vielleicht lege ich theologisch auch voll daneben. Dann kommt nachher auf mich zu und korrigiert das. Und es ist ein Thema, was mir, das hätte ich mir nicht rausgesucht, es fällt mir schwer. Jonathan hatte Matthäus 18, 21 bis 35 das Gleichnis vom Schalksknecht, was manche sagen, ausgerechnet Vergebung, was für mich manchmal herausfordernd ist. Und ich vermute mal, wenn wir heute fertig sind, ist es vielleicht auch für euch herausfordernd. Es ist schon angeschrieben, die ersten Verse gehen los. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal? Und Jesus reagiert schon mal ganz cool. Nein, gab Jesus ihm zur Antwort, nicht siebenmal, sondern siebenmal, 70-mal. Das unterscheidet sich dann je nach Übersetzung immer ein bisschen. Tja, wie oft vergeben? Ich vermute mal, die meisten von euch haben sich das ebenfalls schon mal gefragt. Mir fällt das seltsamerweise bei Kindern und auch bei meinen erwachsenen Kindern relativ leicht. Bei meiner Frau wird es schon schwieriger. Da denke ich immer, die müsste doch wissen, wo es weh tut. Also, wo es mir weh tut natürlich. Und die müsste doch auch wissen, was ich erwarte. Was hat sie denn heute wieder gekocht? Die weiß doch, dass ich das nicht mag. Das sind ja häufig die Kleinigkeiten. Dann ist es eben nicht nur eine Mahlzeit, sondern es sind immer wieder die Mahlzeiten. Es sind so die kleinen Dinge in dem Ehepaar, wo ich denke, Und natürlich weiß ich, dass es umgedreht genauso ist. So, dann kommen meine Kollegen. Kommt drauf an, wie oft ich den vergeben habe. Das geht aber allgemein gut, die sind weit genug weg. Dann kommt der Sonntag, dann kommt ihr. Ihr als meine Geschwister hier in der Gemeinde. Und ich weiß, dass ich oft genug Stein des Anstoßes bin und ich vielleicht andersrum gucken müsste. Aber so ein bisschen, ich habe immer hingeschrieben, Gemeinde. Und natürlich bemühe ich mich um Vergebung, gerade hier. Einmal, zweimal, vielleicht sogar dreimal. Aber vermutlich lasse ich es dann und denke, ah ja, okay. Wir müssen nicht mehr drüber reden, das hat eh keinen Zweck. Wir sind da einfach völlig konträr und ehe wir uns hier ständig irgendwie Vergebung zusprechen müssen, dann lass uns nicht mehr diskutieren. Wie war das im Alten Testament? So mit der Vergebung? Die waren ganz krass drauf. Ja, Gerechtigkeit im Alten Testament heißt häufig nicht Vergebung, sondern heißt im Regelfall Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und das kennt ihr alle, das ist schon eingeführt worden, damit es nicht ganz so schlimm kommt. Und wenn ihr dann nach zu Hause seid oder jeder jetzt schon die Bibel bei sich hat, der schlag mal auf 1. Mose 4, Vers 24. Da ist von dem Lamech die Rede. Und der Lamech, der brüstet sich und stellt Gott so ein bisschen als Schwächling dar. Gott hat nämlich angeordnet, wenn jemand Kain etwas tut, dann wird Kain 7-mal gerecht. Und Lamech stellt sich hin und sagt, 7-mal, wenn ich sterben sollte, dann wird mein Tod 77-mal gerecht. Und davon ist Lamech überzeugt und danach handelt er auch. Das heißt, der schlägt, Altes Testament, Leute dann tot. Ja, wer ihn dumm kommt, wer ihn beleidigt, was auch immer passiert, weg mit dem Typen. Und ich denke, Jesus hat dieses Zahlenspiel mit dem 7-mal, 77-mal nicht zufällig gewählt, sondern das Publikum, vor dem Jesus steht, das sind ja genau die Juden dieser Zeit. Die kennen ihr Altes Testament oder ihre Bibel sehr gut. Die wissen auch genau, wo dieses 77-mal vorkommt. Und Jesus sagt eben, nicht die 7-mal wie beim Kain, wo Gott gesagt hat, sondern nicht davon würde ja Gott 7-mal vergeben müssen. Sondern Jesus sagt, nee, 70-mal, 7-mal oder wenn du es rumdrehen willst, 7-mal, 70-mal. Die Rabbis der Zeit von Jesus, wenn man so nachliest, die haben wahrscheinlich gesagt, so dieses Auge um Auge war da schon ein bisschen aufgeweicht und gesagt, du, 3-mal sollst du deinem Bruder mindestens vergeben. Ich fand auch so, dreimal müsste man doch das können. Das wäre dann machbar, oder? So, und jetzt kommt Petrus und sagt, 7-mal. Also, so ein bisschen, ich bin ja der Petrus. Also, Jesus kommt. 3-mal ist üblich, wenn ich dir sage, 7-mal ist doch ein Deal, oder? Also, so, lass uns da, komm, wir geben uns da die Hand und dann beim 8-mal. Und Jesus sagt, nee, 70-mal, 7-mal, 7-mal, 70-mal. Er hat es schon ausgerechnet, das sind 490 Mal. 490 Mal, jetzt müsst ihr euch vorstellen, wer waren die Typen, die Jesus zugehört haben? Da war ja nicht das, was wir heute als der Mathematiklehrer oder der Universitätsgelehrte bezeichnen würden, sondern das waren Fischer, das waren Tagelöhner, die konnten vielleicht die Woche zählen, 7 Tage, dann war wieder Schabbat. Die konnten wahrscheinlich so ein bisschen mit Mengen umgehen, aber 490 war eine Zahl, die hast du in diesem Leben eigentlich nicht gebraucht. Soweit musstest du nicht zählen. Das heißt, man kann eigentlich heute davon ausgehen, dass man sagt, Jesus hat gemeint, zähl nicht nach, vergib einfach. Und dann kommt das, was mich so herausfordert, jetzt holt Jesus schon wieder so ein Gleichnis raus. Und diese Gleichnisse, mir fällt das dann immer schwer. Ich war ja hier in Dresden in der Bibelschule von Dirk Müller und habe da ein bisschen was gelernt. Und eins, was dazugehört, was Dirk dort nochmal klar gesagt hat, war, wenn du diese Gleichnisse verstehen willst, dann muss dir klar sein, dass Jesus da in eine sehr vertraute Situation für die Menschen der damaligen Zeit reinspricht. Das heißt, du müsstest dich damit beschäftigen, an wen ist das gegangen, in welcher Situation, um zu verstehen, was in diesem Gleichnis gemeint ist. Ja, in manchen Gleichnissen geht es mir auch tatsächlich so, dass ich sage, okay, kulturelle Selbstverständlichkeiten dessen, was Jesus da aufzählt, kapiere ich einfach nicht. Ja? Und Julian, wenn du mal reingehst ins Gleichnis, dann fange ich mal an zu lesen. Und vielleicht so vorweg nochmal, nicht unser Verständnis, nicht unseren Maßstab anlegen. Jesus beginnt, darum hört dieses Gleichnis, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihnen, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen, um mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, Herr, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener, er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte: Bezahl, was du mir schuldig bist. Da warf sich dieser Mann vor ihm nieder und flehte ihn an: Hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Aber er wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als die anderen Diener das sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm: Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihm der Herr den Vorderknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Bis Vers 34 alles klar, oder? Dieser erste Diener schuldet dem König was. Und der schuldet dem nicht irgendwas, der schuldet dem 10.000 Talente. 10.000 Talente, das sind 60 Millionen Denare. Das entsprach damals 60 Millionen Arbeitstagen. Also das kannst du nicht in einem Leben, nicht in fünf Leben und nicht in zehn Leben abarbeiten. Ja? Nach heutigen Zahlen, es gibt so Schätzungen, das sind über 3,5 Milliarden Euro Schulden, die der Typ hat. Ja? Das heißt aber auch in meinem Verständnis, der Typ muss wer gewesen sein. Wenn du mit so viel Geld umgehst, heute würde man sagen, der ist Bankdirektor oder Minister. Ja, also der war echt jemand. Und wenn der jemanden anders packt und wirkt, dann hat er Macht, das streitet auch niemand ein. Ja, also der Typ, der gilt was. Aber es gibt noch einen drüber, der sagen kann, stopp. Ja. So, nun stellt euch vor, von dieser Summe bekommen Jesu Zuhörer jetzt erzählt, Fischer, Tagelöhner, wir haben es schon besprochen, das ist für die einfach eine Summe, wo die sagen, Alter, das gibt's nicht, das ist unvorstellbar. Also das ist, ja. So, 10.000 Talente zurückzahlen. Aktuell keine Chance. Was macht er? Er hat diese Strafe, er, seine Frau, seine Kinder, und der hatte wahrscheinlich nicht nur zwei, ja, der fällt auf die Knie und bittet um Geduld. Der bittet nicht um Gnade, der bittet um Geduld und sagt, du kriegst dein Geld zurück, aber gib mir Zeit, ich mach das. Und dann, was passiert? Er bekommt diese Gnade, dass ihm alles erlassen wird, dass er einfach gehen darf, dass er seinen Job weitermachen kann, einfach so erlassen. Ja? Er bekommt das zugesprochen und sagt, Gnade, geh, mach, ist vergessen. Völlig wider seine Erwartung. Vielleicht auch völlig wider seinem eigenen Charakter. Das wird ja nicht so ganz klar gestellt. Und ich stelle mir die Situation vor, du stehst vor jemandem, der nichts Gerichtsverhandlungen, nichts Geschworene, nichts irgendwelche Gesetze, nach denen jemand entscheidet, sondern das ist ja Willkür. Da steht jemand vorne und der kann entscheiden, das oder das. Sklaverei ist an deiner Familie, da gehst du ja nicht mit deiner Familie in die Sklaverei, sondern du wirst meistbietend verkauft, je nachdem, was wer kann. Ja? Und dann bekommst du das Geschenk. Und du stehst wahrscheinlich geplättet da und du begreifst immer noch nicht, was da eigentlich passiert ist. Und dann geht die Tür auf, du wirst rausgeschickt, dann triffst du draußen einen Typen, der schuldet dir Geld und dann fällst du in deine alte Verhaltensweise zurück. Du packst den und sagst, ey Alter, du schuldest mir Geld, her damit, ich brauche das, ich muss meinen Lebensunterhalt gestalten, ich muss vielleicht irgendjemand anderen noch Schulden zurückzahlen. Ja? Und der Typ besteht auf seinem Recht, nichts anderes macht er. Er sagt, das ist Geld, das mir zusteht, ich habe es dir geborgt, du hast unterschrieben, dass du es wiederbekommst und gut ist es. Und den Rest haben wir gelesen. Er wird nochmal von dem Herrn zitiert, der sagt, Alter, das geht so nicht, wenn ich dir, dann du, ja, bla bla bla. So, Gleichnis, nicht nach unserem Verständnis und mit unserem Maßstab beurteilen. Hätten wir es heute anders gemacht? Ja, es wäre wahrscheinlich vor Gericht gegangen und vor Gericht hätte man den Typen vielleicht freigesprochen, warum auch immer. Und das hätte man nicht zurücknehmen können, aber ansonsten nicht. Das kann man, glaube ich, so wie es ist, auch in die heutige Zeit übertragen. Ja, die Summen sind vorstellbar, haben schon Leute ganz andere Sachen veruntreut. Meistens werden die dann aber irgendwie auf den Posten geschoben, weil sie irgendwas wissen und dann. glaube, da muss niemand mehr wirklich fürchten, dass ihm mal irgendwas passiert. Bis hierhin lesen wir meistens dieses Gleichnis, denken uns irgendwas dabei und dann ja, passt so. Und dann kommt Vers 35. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinen Bruder nicht von Herzen vergibt. Autsch. Jetzt geht es nicht mehr um die Diener hier im Gleichnis. Jetzt geht es nicht mehr darum, wie ich die Entscheidung dieser Beteiligten finde. Jetzt geht es um mich. Jetzt bin ich mit einmal dieser unbarmherzige Schuldner. Und es geht um uns. Und es geht um dich. Und ich soll nicht nur aussprechen, dass ich das vergebe. Ich soll nicht nur auf euch zugehen und sagen, ja, du, ich habe schon gehört, ich bin dir da auf die Füße getreten, das tut mir auch mein Herzen leid. Sondern ich soll das auch noch von Herzen tun. Also nicht nur dieser Spruch, es tut mir von Herzen leid, sondern es soll wirklich da drin sein. Ich glaube, da brauche ich jetzt mal eine Woche zu Hause bei manchen Dingen. Das muss ich üben. Und so als erster Diener, wie kann das eigentlich sein, dass ich jetzt schon wieder bestraft werde? Ich habe gerade Gnade empfangen. Okay, super, perfekt. Und wer sagt denn in der reellen Welt, dass ich die weitergeben muss? So wie ich es vorhin schon gesagt habe, diese 100 Dinare oder was er ihm da schuldet, die stehen ihm doch rechtlich zu. Ja? Vielleicht habe ich ein bisschen überreagiert, ich hätte den Typen vielleicht nicht würgen sollen. Okay. Ja? Aber es ist doch nichts, was ich nicht zu Jesus bringen könnte in der Beichte oder wo ich beim nächsten Abend mal hier vorne sagen könnte, ja, Vater, blöde Situation gewesen, ich würde mich da nochmal entschuldigen wollen und dann bitte Kelch und Brot und dann ist doch nichts mehr zwischen uns, oder? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht es manchmal so, dass ich hier vorne genauso stehe und denke, Alter, eigentlich, naja, wir telefonieren nachher. Jetzt erstmal Abendmahl. Und irgendwie, ich bin doch der Sünder, wo Gott versprochen hat, er vergibt. Ja? Steht mir das nicht doch ein bisschen zu, dass Gott mir vergibt? Ja, und da hängt sich Jesus rein, sagt, nach Jesus Maßstab wahrscheinlich eben nicht. Da geht es eben nicht darum, im Recht zu sein. Da geht es seltsamerweise scheinbar auch nicht um die Größe der Verfehlung. Also hier ist das in Geld ausgedrückt und das ist unendlich viel, aber ich glaube, das Maß der Schuld kann ja auch unendlich viel sein. Ja? Sondern Jesus geht es allein um die Vergebung, um nichts anderes. Ja? Wir haben vorhin gesungen, der Vorhang ist zerrissen. Wir können Gott jetzt direkt begegnen. Aber umgedreht, das ist eben keine Einbahnstraße, glaube ich. Gott will dann auch, dass wir direkt zu ihm kommen und dann auch ganz ehrlich sind. Ja? Und Jesus meint, so in unserer Freude über Gottes Vergebung, wer hat Freude über Gottes Vergebung? Hände hoch, so ganz spontan. Oh, da melden sich Leute, das ist super. Super, super. Geht ihr jubelt und tirelliert über die Straßen und erzählt das anderen Leuten und sagt, weil mir vergeben ist, ist mir völlig egal, dass du mir die Vorfahrt genommen hast und mein Auto reingefahren bist. Das wäre der Maßstab und das ist noch ein kleines Beispiel, glaube ich. Ja, den Rest kann man ja regeln, die Versicherung zahlt das schon. Aber ich hege keinen Groll gegen dich, weil du mir da reingefahren bist. Und ganz ehrlich, ich bin schon mal jemandem draufgefahren, der war freundlich zu mir, aber ganz ohne Groll war der nicht. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ja? Also, wer Vergebung erfahren hat, soll auch vergeben können. Und wenn ich doch weiß, so wie die sich jetzt gerade gemeldet haben, dass ich aus Gnade lebe, wie kann ich denn dann ungnädig sein? Das würde ja eigentlich gar nicht gehen. Ja? Und so sollen wir eben miteinander umgehen. So wie Gott mit uns umgeht, so wie ihr Gott in eurem Leben erfahrt, so dürft ihr es weitergeben. Und das ist das, was Jesus sagt. Also nicht mehr wie im Alten Testament. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Sondern Jesus dreht das um. Er sagt später, ich aber sage euch, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Tut Gutes denen, die euch hassen Betet für die, die euch verfolgen. Segnet die, die euch verfluchen. Und was macht Jesus am Kreuz? Genau das. Der Typ hat echt noch, Entschuldigung, die Koronne, sage ich jetzt mal, und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gerade hat er noch am Abend vorher flammend da gesessen und sagt, lass das vorbeigehen. Ich pack das nicht. Und am nächsten Früh, der packt's. Der steht da und sagt, Leute, das muss sein und dafür sollen die nicht verurteilt werden. Und wenn ich es zu Ende denke, und da wird es jetzt wahrscheinlich theologisch sehr wirklich, aber wenn ich es zu Ende denke, glaube ich, dass in dieses Jesus vergibt ihnen, denn vielleicht und hoffentlich auch Judas reinfällt. Der ultimative Fehler, der aber logisch für die Geschichte gebraucht wird. Das geht nicht anders. Dieser Verrat muss irgendwie stattfinden. Der Typ hätte es nicht sein wollen. Und dann beginnt aber auch meine Fragen zu diesem Text. Und Jonathan, falls du das hier hörst, greif das gerne auf, hol diesen Text nochmal raus, halte deine Predigt. Ja, Matthäus 18, Vers 21 bis 35, wer es nochmal lesen will. Was ist denn, wenn mir das nicht gelingt? Was ist denn, wenn dieser Maßstab Jesu scheinbar unerreichbar ist? Was ist, wenn ich mich in einem von euch nicht mehr vertragen kann? Wenn sich das nicht mehr wiederherstellen kann, lässt? Ja, ich war ursprünglich der Schuldige. Aber vielleicht bin ich den ersten Schritt zur Versöhnung gegangen und jetzt wollt ihr, will der oder die andere nicht. Fühlt sich zu Recht unendlich gekränkt, unendlich verletzt. Was ist denn dann? Darf ich, Dirk, dann Gottes Gnade trotzdem in Anspruch nehmen? Also wir haben es gerade nochmal gesungen, ja? Du bist gnädig, du bist treu, du bist voller Freundlichkeit. Das ist das, was wir, glaube ich, so in unseren Herzen alle glauben. Und dann steht da Vers 35. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Und ich glaube, das kannst du nicht in die Waagschale legen. Ja? Also die Frage ist jetzt, bekomme ich jetzt die gerechte Quittung für mein Leben, für meine Taten, für meine, was auch immer ich gemacht habe, vielleicht weiß ich es manchmal gar nicht. Und hier ging es dann weiter, du bist heilig und gerecht. Und darauf will ich gern vertrauen, auf diese Gerechtigkeit. Ja. Manche von euch werden das wissen, ich komme ja ursprünglich mal aus der evangelischen Landeskirche, ja, und da ist ja dieses allein durch Gnade, das ist so das, ganz, was ganz groß und drüber steht. Du, Dirk, kannst nichts tun. Jesus erlöst dich allein durch Gnade. Ja. Das ewige Leben wird dir geschenkt, weil du dich bekennst, aber eigentlich das Angebot von Gott steht schon vorher. Ja. Und das ist ein Grundpfeiler auch immer noch meines Glaubens heute. Wenn mich jemand fragt, warum glaubst du, würde ich immer sagen, weil die Gnade im Raum steht. Weil es da jemand gibt, der sagt, Dirk, egal wie du bist, ich liebe dich. Du bist so, wie ich dich gemacht habe. Ja, manchmal kommst du vom Weg, aber manchmal machst du Dinge, die finde ich absolut uncool. Und nach weltlichem Maßstab oder vielleicht auch nach alttestamentarischem Maßstab droht da eine Strafe. Aber weil eben Jesus schon da war und sagte, ich bin für all diesen Mist schon gestorben, wird mir vergeben. Wenn ich mir das früh beim Frühstück klar mache, dann traue ich mich nicht in den Tag rein. Weil ich denke, Alter, wenn das der Maßstab ist, wie soll ich denn dann heute meiner Frau begegnen? Es wird doch Momente geben, wo ich mich über sie ärgere. Und schon das könnte ich dann weglassen. Wie soll ich denn mit einem Kollegen umgehen, der mich anruft und sagt, Dirk, ich muss da mal was rauslassen. Und trotzdem sind wir genau dazu aufgefordert. Ja? Und ich vertraue auch immer noch drauf, ja, dass Vers 35 eben auch das Gegenstück hat mit dieser Gnade. Ja? In einem anderen Lied hieß es dann, gerechter Gott heißt Jahwe. Ja? Und das will ich gern annehmen. Mehr Fragen als Antworten vielleicht bisher. Ich habe noch einen Einschub. Bereuen die Diener im Gleichnis ihrer Schulden? Da steht nichts dazu. Also zumindest nicht in dem Text, den ich gelesen habe. Ja? Klar ist, die haben total Panik, die haben Schiss, die werfen sich auf den Boden, die versprechen beide, dass sie ihre Schulden zurückzahlen werden. Aber niemand sagt, das kann ich nicht, ich bin auf deine Gnade angewiesen. Sondern es ist ganz klar, so wird es sein. Und dem einen wird alles erlassen und dem anderen nicht. Und wahrscheinlich war es für beide so im Verhältnis, vielleicht sogar die Schuld gleich hoch, der andere hätte das vielleicht auch kaum, wie auch immer. Das sind alles Vermutungen meinerseits. Ja? Und nun habe ich eine kluge Ehefrau, und wir diskutieren auch zu Hause immer mal über diese Dinge, und meine kluge Ehefrau sagte mal, Dirk, bevor man vergeben kann, muss die ehrliche Reue des anderen zu sehen sein. Sonst wird das nichts. Wie soll sonst meine Verletzung heilen, wenn ich immer wieder sehe, der wird in die Kerbe immer wieder reinhauen. Der hat manchmal eine Einsicht darüber, dass er mir da Unrecht tut. Und das habe ich hier in der Gemeinde von dem einen oder anderen in Diskussionen auch schon gehört. Und wenn ich das Gleichnis angucke, dann bin ich mir da nicht mehr so sicher. Denn wenn das der Maßstab ist, dass ich erst bereuen muss, bevor mir Vergebung zugesprochen wird, wie wird denn Gott dann mit mir umgehen? Wie viele Übertretungen haben wir, habt ihr jeden Tag, wo wir uns so, naja, wir schummeln uns so durch. Wir wissen alle, wenn wir irgendwo ein T-Shirt für 3 Euro kaufen, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Dafür haben mindestens mal Leute geschwitzt, wenn nicht sogar geblutet oder gehungert. Und wir wissen alle, wenn wir sagen, nach einem Jahr, das neue Smartphone, schön schick, dass wir dann mit den Ressourcen dieser Welt vielleicht so ein bisschen, naja, nenn ich es mal lässig umgehen. Bereue ich das? Ja, wenn Alexander hier vorne steht und wieder predigt, dass ich zu den 1% der reichsten Leute gehöre, wahrscheinlich. Wenn jemand anders hier vorne steht und sagt, ja, guckt euch mal die Nähe bei dem Bangladesch an, klar, beim Dirk schlechtes Gewissen. Dann ist der Gottesdienst zu Ende, der Kaffeeautomat geht an, dann gucke ich nicht, woher der Kaffee ist, ob der fair gehandelt ist oder nicht, sondern lasse ich ihn mir einfach schmecken. Und als die Diskussion jetzt da war, sollen wir mal diesen Kaffeeautomaten umstellen, wir sind doch Gemeinde, wir müssen noch mal gucken, fair gehandelt und, war ich der Erste, der gesagt hat, Leute, schaut euch mal unsere Finanzen an, an der Stelle ist Diskussion Ende. Ja, wir kriegen es gerade so hin, das Ding zu füttern und zu bezahlen, wir reden jetzt nicht über, es darf mehr kosten. Können wir frühestens machen, wenn die Sparbüchse, die davor steht, so viel Geld enthält, dass wir uns das leisten können. Ist bisher nicht passiert, also habe ich weiterhin ein schlechtes Gewissen. Und wenn das Gottes Maßstab ist, dann habe ich verkackt. Entschuldigung, wenn ich das so direkt sage. Ja, es ist ja so ein kleines Ding wahrscheinlich, aber keine Ahnung, was da hinten dran hängt an Elend in dieser Welt. Wir sehen das ja hier in Europa häufig nicht. Aber ich will gar nicht so weit weggehen. Wie geht es euch denn? Welchen Groll in euren Familien, mit euren Eltern, mit eurem Partner, mit Geschwistern, die ihr seit Jahren nicht getroffen habt, tragt ihr denn mit euch rum? Was ist unvergeben zwischen uns? 490 Mal. Wann ist dein erstes oder siebtes oder 70. Mal? Heute nach dem Gottesdienst? Oder fällt dir gleich was ein? Wahrscheinlich habt ihr euer Smartphone alle einstecken. Jetzt aufstehen. Jetzt dahin rausgehen und jetzt das Telefonat führen. Nach dem Gottesdienst geht der Kaffeeautomat an, ist da der Kuchen. Oder wenn ihr nochmal drüber reden müsst, nochmal drüber beten wollt, dann traut euch auf Leute hören zuzugehen, die hier in euren Nachbarreihen sitzen. Geht auf den Rainer zu, geht auf den Alex zu. Wer sagt, kenne ich alle nicht, kommt zu mir, der ich hier vorne gestanden habe. Ich versuche dann, euch zu vermitteln oder bete mit euch. Ja, aber geht das an, wenn ihr irgendwo sagt, da ist noch was. Denn ich glaube, Vers 35 gilt trotzdem. Wir können da viel mit Gnade und allem, aber ich glaube, Gott schaut auf uns Natürlich werden die Dinge vermutlich vergeben, aber so wollen wir nicht durchs Leben gehen. Ja, wenn ich mich so richtig mit jemandem verkracht habe, jetzt muss ich schon wieder meine Frau herhalten, da ist es immer am plastischsten. Ich kann dann tatsächlich nicht schlafen. Ja, wir haben uns mal vorgenommen, wir gehen so nicht ins Bett. Wir sprechen uns dann schon abend die Entschuldigung zu. Aber wie vorhin schon mal gesagt, da gibt es ja so eine Entschuldigung, die spreche ich zu, weil ich weiß, jetzt ist Abend, jetzt ist das dran. Und dann gibt es ja so eine Entschuldigung, die kommt aus ganz tiefem Herzen. Und ich fühle mich aber noch verletzt von dem, was heute war. Oder vielleicht sogar von dem, was vorletzte Woche war. Und eigentlich, wenn ich es rechtlich bedenke, dann ist das der 100. Tropfen, der in dieses Fass läuft. Und das ist nur noch so kurz vorm Überlaufen. Also, das ist nicht das erste Mal. Und es ist ein ganzer Groll, wenn er wieder hochkommt, wenn ich ihn wieder merke, dann war nichts mit von Herzen vergeben, sondern dann kommt er gerade wieder hoch und summiert sich mit dem Vorhergehenden. Eine unmenschliche Aufgabe aus meiner Sicht. Also ich werde wahrscheinlich immer wieder versagen. Zumindest bei meiner Frau. Ja, bis hierhin. Und meine Idee wäre, dass wir uns jetzt 5 Minuten Zeit nehmen. Ich starte hier die Uhr und ich meine 5 Minuten, das wird lang. Und wir einfach mal still werden, im Gebet vor Gott gehen und das, was uns einfällt, vor Gott bringen. Wer für sich selber sagt, davon bin ich nicht betroffen, ich habe das alles im Griff, dann betet für eure Kinder, für euren Nachbarn in der Reihe, für Leute, die heute nicht da sind, betet für Jonathans Gesundheit, betet für Nathanaels Familie, was euch einfällt. Ja? Aber ich würde uns 5 Minuten geben und danach würde ich mit dem Vater unser abschließen. Und in diesem Vater unser kommt das nochmal genau vor. So wie wir vergeben unserem Schuldigen. Und vielleicht gelingt es uns das mal nicht nur zu sprechen, sondern mal zu reflektieren, nenne ich es mal.